Man sollte niemals vergessen, wenn man mit einem Finger auf andere zeigt, dass immer vier Finger auf einen selbst zeigen. Es sind immer die anderen, die man selbst. Doch was passiert, wenn einem plötzlich bewusst wird, dass man selbst der andere ist? Einen wunderschönen guten Tag, Harald Glöckler hier. Ich möchte in einem Podcast heute mal über ein paar Dinge sprechen, die mir so, ja sagen wir mal, auf der Seele brennen oder auf dem Herzen liegen. Wir leben in sehr stürmischen Zeiten, Kriege, Gewalt. Ja, beherrschen, das Szenario wäre zu viel gesagt, so weit darf es nicht kommen. Genau das dürfen wir nicht zulassen, dass diese Dinge, Situationen unser Leben beherrschen. Dennoch sind es Tatsachen, aber am Ende des Tages liegt es auch an uns. Jeder von uns kann sehr viel verändern in diesem Leben und Frieden beginnt immer in uns selbst und in der Familie und unter Freunden und dazu gehört auch Verständnis und Zuversicht und Einsicht und viele Dinge. Und schon der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien kann in Texas einen Orkan auslösen. Nichts bleibt ohne Wirkung, was im Leben passiert und so bleibt es auch nicht ohne Wirkung, wenn wir selbst etwas, alles was wir tun, bringt eine Resonanz und es ist ein großer Irrtum, wenn Menschen sagen, ja, aber was kann ich schon machen? Ich bin ein kleines Menschlein, ein kleines Rad im Getriebe. Ja, aber in einer Uhr braucht man ja auch das kleinste Rad im Getriebe. Ohne das funktioniert die Uhr nicht. Ich möchte mal über ein paar Themen einfach mal so locker sprechen. Ich möchte gar nicht hier einen furchtbar klugen Podcast machen darüber, was Menschen richtig und falsch machen und wie es sein sollte, sondern einfach mal ein paar Dinge beleuchten. Und dann hat jeder ja die Möglichkeit, vielleicht daraus einen Nutzen zu ziehen oder sich seine Gedanken dazu zu machen. Gut und böse sind zwei so wunderbare Worte, aber gut und böse gibt es nicht. Ja? Die gibt es nicht. Also es ist ja immer sehr einfach, mit dem Finger auf andere zu zeigen und an anderen Menschen die Fehler auszumachen. Das ist ja auch eine große Sache heute auf Instagram, dass man sich über andere auslässt und auf anderen Social Media Kanälen, dass man Facebook und überall, dass man versucht, sich über andere auszulassen. Meistens auch anonym und es ist natürlich viel einfacher, seine eigene Unzulänglichkeiten und Fehler auf andere zu projizieren, als sich selber einzugestehen, dass man selber vielleicht so manches im Leben anders machen könnte. Man sollte allerdings niemals vergessen, wenn man mit einem Finger auf andere zeigt, dass immer vier Finger auf einen selbst zeigen. Es sind immer die anderen, die man selbst. Doch was passiert, wenn einem plötzlich bewusst wird, dass man selbst der andere ist? Dass wir Menschen alle miteinander verknüpft, verbunden sind und nicht wie irrtümlich angenommen voneinander getrennt. Was passiert dann plötzlich mit unserer Denkweise? Wir betrachten unseren Körper und Geist fälschlicherweise voneinander getrennt, als würden diese wie zwei Fremde nebeneinander her existieren. Und genauso betrachten wir uns von unserer Umwelt und der Welt getrennt. Man sagte doch, dass in einem gesunden Körper ein gesunder Geist wohne. Doch richtigerweise sollte es heißen, dass mit einem gesunden Geist auch ein gesunder Körper existiert. Nichts ist voneinander getrennt. Es alles hängt irgendwie miteinander zusammen. Und somit reagiert auch alles aufeinander. Was immer wir tun, bringt eine Reaktion hervor, hat eine Wirkung im Guten wie im Schlechten. Doch lass mich erst einmal das Thema Gut und Schlecht definieren. Gibt es Gut und Schlecht denn überhaupt? Nein, es gibt weder Gut noch Schlecht. Es gibt nur Erfahrungen. Menschen erleben, erfahren Dinge und durch unsere Wertung erst verpassen wir diesen Erfahrungen, diesen Erlebnissen, einen Stempel. Wir definieren unsere Erfahrungen, unsere Geschehnisse als gut oder schlecht anhand von Wertvorstellungen, vorgeformten und erlernten, aber auch anerzogenen Ansichten über die Welt und wie diese in unseren Augen zu funktionieren hat. Auch wie unsere Mitmenschen sich grundsätzlich und insbesondere uns gegenüber zu verhalten haben. Passen sich unsere Mitmenschen unserem Werteraster an und folgen unseren Vorstellungen, sind es gute Menschen. Andernfalls sind sie schlechte Menschen in unseren Gedanken. Diese Menschen jedoch, das darf man nicht vergessen, haben wiederum ihre ganz eigenen Werte und Vorstellungen, wie die Welt und ihrer Ansicht nach auszusehen hat und wie sie sich uns gegenüber zu verhalten haben. Wenn wir uns zum Beispiel in den Finger schneiden, betrachten wir dies als etwas Schlechtes. In Wirklichkeit jedoch haben wir uns nur aus Unachtsamkeit in den Finger geschnitten, nicht mehr und nicht weniger. Nun könnte man ein Drama daraus machen und sich darüber aufregen oder das Ganze faktisch betrachten, den Finger verbinden und das nächste Mal eben besser aufpassen. Es wurde uns damit das große Glück zuteil, ständig dazulernen zu können, uns immer wieder neu erschaffen zu können, täglich, stündlich, sekündlich, unentwegt. Wir unterliegen jedoch dem Irrtum der Beständigkeit, dabei ist überhaupt nichts von Bestand. Gar nichts. Denn alles unterliegt der ständigen Veränderung. Und genauso verändern und erschaffen wir unsere Welt, die Welt, in der wir leben, ständig neu durch jeden unserer Gedanken. Es gibt auch keine Sünde, genauso wenig wie es Gut und Böse gibt. Das sind alles Erfindungen, um Menschen zu formen, zu unterdrücken, in Kategorien einzuteilen und sie in Schach zu halten, gefügig zu machen. Jesus lehrt uns auch, dass alles, was wir Menschen in die Welt bringen, alles, was wir aussenden, auch wieder zu uns zurückkommt, wir zurückbekommen, wieder ernten werden. Wer Liebe sendet, wird Liebe empfangen. Wer Hass sendet, wird Hass empfangen. Wer andere kritisiert, wird kritisiert werden. Wer andere belügt, wird selbst belogen werden. Wer andere beschenkt, wird selbst beschenkt werden. Wer andere betrügt, wird selbst betrogen werden. Deshalb ist es so wichtig, unglaublich wichtig, dass wir unsere Gedanken bewusst lenken. Tun wir das nämlich nicht, werden wir Opfer unserer Denkweise und Handlungen und von ihnen gebeutelt. Dann sind wir hin und her gerissen und treiben durchs Leben wie eine Nussschale im stürmischen Meer. Warum sind wir hier auf der Erde, in diesem unserem Körper? Was ist der Sinn und Zweck dieses Experiments Leben? Also sicherlich nicht nur die Haare zu machen, sich zu schminken und schick anzuziehen, das kann es alleine nicht sein. Nein, wir sind alle hier, um Erfahrungen zu machen. Es gibt in diesem Projekt Leben keine Begrenzung, das müssen wir immer wissen, für keinen von uns. Es sei denn, solche, die wir uns selbst auferlegen oder durch Dritte auferlegen lassen. Sobald wir uns jedoch frei machen von den Zwängen der Gesellschaft und vor allem der Angst, nicht zu genügen, also den Wertvorstellungen der Gesellschaft nicht zu entsprechen, setzen wir den ersten Schritt in unsere neue Freiheit. In die Freiheit zu leben, anstatt zu funktionieren. In die Freiheit, schöpferisch tätig zu sein, anstatt als Marionette zu fungieren. Und es liegt nur an uns. Wir allein bestimmen unser Leben. Wir sind vollkommen frei in unseren Handlungen und Entscheidungen und können absolut tun und lassen, was wir wollen. Wir müssen uns aber auch entscheiden und auch die Konsequenzen dafür übernehmen. Aber diese Freiheit, Entscheidungen zu treffen, Handlungen frei zu wählen, ist ein Geschenk des Allmächtigen an uns. Nun sagen viele Menschen, ja, das ist ja alles sehr schön, aber ich habe die Möglichkeiten nicht, ich lebe begrenzt, ich habe begrenzte Möglichkeiten, ich habe begrenzte Ressourcen und ich kann viele Sachen einfach nicht machen, die andere können, weil ich die Möglichkeiten schon nicht habe von Kindheit her, weil ich nicht in einer reichen Familie geworden bin und. Mir ist klar geworden, eines Tages, dass ich mir gezielt die Familie ausgesucht habe, mit eben diesen Voraussetzungen, in die ich geboren worden bin, um in meinem Leben diesen Weg, meinen Weg gehen zu können. Denn durch meine Kindheit wurde der Grundstein gelegt, der mein ganzes Leben beherrschen sollte. Die Mission, die ich habe, meinen Beruf, die Welt etwas schöner zu machen, alle Frauen zu Prinzessinnen zu machen, eine schönere Welt zu machen. Es ist immer die Kindheit, die uns beherrscht, die uns ein Leben lang beschäftigt, vielleicht auch verfolgt. Und ich betrachte es als meine Mission, den Menschen Schönheit und Überfluss vor Augen zu halten und auch solche vorzuleben und ihnen zu zeigen, dass alles möglich ist in unserem Leben, dass wir alles erreichen können, wenn wir nur fest daran glauben. Ganz egal, welche Voraussetzungen wir mitbringen. Und da bin ich das beste Beispiel. Denn wäre ich ebenso glaubhaft in meiner Aussage, es sei alles möglich, egal unter welchen Voraussetzungen man geboren wurde, wenn ich eben nicht in diesen schwierigen Verhältnissen, sondern in einer wohl situierten, gut funktionierenden Milliardärsfamilie hineingeboren worden wäre, würden Sie mir dann Glauben schenken und hätte ich dann denselben Antrieb und Biss, ein besseres Leben zu kreieren? Alle Frauen zur Prinzessin zu machen? Ich glaube nicht. Was ich damals als Kind noch nicht begriffen hatte, war die Tatsache, dass am Ende des Tages meine Mutter genauso für die Situation verantwortlich war, in der wir lebten, wie mein Vater. Das Traurige ist, dass die beiden sich irgendwie gesucht und gefunden hatten. Erschreckend dabei ist allerdings, dass sie mich als Kind dieser Situation ausgeliefert haben. Ich war das eigentliche Opfer und ich hatte keine Wahl und musste diesen Irrsinn miterleben. Diese Gewalt und diese Streit und das hat mir die ganze Kindheit versaut und geraubt. Und deshalb engagiere ich mich auch für Kinder in Not, weil die Kinder immer die Leidtragenden sind und auch für Tiere, immer für die, das sind die Armen, die Kinder und die Tiere können sich nicht selbst helfen. Denn spätestens dann, wenn Unschuldige unter dem Verhalten Einzelner oder Gruppen leiden, dann hört der Spaß auf. Und wie gesagt, wenn wir davon ausgehen, dass wir in diesem Leben im Vorhinein Dinge festgelegt haben, die wir erleben wollen, können wir immer noch entscheiden, wie weit wir gehen. Und am Ende des Tages sind meine Eltern in jeder Hinsicht zu weit gegangen. Denn wir sind nicht allein auf der Welt. Und wir haben eine Verpflichtung. Es gibt Grenzen, die nicht überschritten werden sollten. Und dabei ist es unerheblich, ob es um Menschen, Tiere oder die Natur geht. Niemand hat das Recht, mutwillig andere Leben zu zerstören, zu beeinträchtigen und anderen und der Umwelt zu schaden. Das sollte man sich immer vor Augen halten. Und wenn man auf dem Land lebt, ist man aufeinander angewiesen. Da nimmt man etwas mehr Rücksicht, ist füreinander da, im Grunde genommen wie in einer großen Familie, als wie wenn man in der Stadt lebt, wo vieles anonymer ist. Man oftmals nicht mal den Nachbarn kennt. Man achtet sich gegenseitig und vor allem hat man Respekt, zumindest so war es so früher einmal, vor älteren Menschen, Tieren und der Natur. Wenn ich mir jedoch die heutige Anonymität vieler Städte anschaue, die Gleichgültigkeit, mit der wir Menschen nebeneinander herleben, frage ich mich, was ist mit uns nur passiert? Und woraus resultiert diese Gleichgültigkeit? Worin hat sie ihren Ursprung? Ist diese unsere Kultur des Miteinanders, des Füreinander-Daseins verloren gegangen, verschüttet? Oder sind wir einfach gleichgültig geworden, kalt und unmenschlich? Was versteht man eigentlich unter Menschlichkeit und was macht Menschsein aus? Auch eine gute Frage. Und tief innen sollte eigentlich jeder Mensch wissen, wo die Grenze gezogen ist, die nicht überschritten werden darf. Man sollte wissen, wie weit man zu weit gehen darf. Doch offensichtlich, und das ist im höchsten Maße erschreckend, wurden große Teile der Verhaltensweisen, die unsere Menschlichkeit ausmachen, längst gesellschaftsübergreifend über Bord geworfen. Was also macht Menschlichkeit aus? Was unterscheidet uns von den Tieren? Wir unterscheiden zwischen menschlichem und unmenschlichem Verhalten. Unter dem Begriff des menschlichen Verhaltens versteht man alle Eigenschaften, die dem Menschen zugehörig sind und ihn von den Tieren unterscheiden. Wollen wir einen Menschen als unmenschlich darstellen, bezeichnen wir ihn manchmal als Tier. Erschreckenderweise jedoch ist keine Tiergattung so verroht und so brutal gegenüber seinen Artgenossen, seiner Umwelt und der Schöpfung wie wir Menschen. Kein Tier tötet seine eigenen Artgenossen nur aus reiner Gier und übt eine derartige Zerstörungswut aus wie der Mensch. Also um es kurz umzusagen, wir verhalten uns manchmal wie Bestien, herzlos, ignorant, gefühlslos, kalt, bösartig, intrigant und hinterlistig. Wir beseitigen, zerstören, was uns in den Weg kommt mit Arroganz und Gleichgültigkeit. Ein weiteres Thema ist, dass jeder von uns einmalig ist. Niemand ist wie du. Was bedeutet das? Jeder von uns ist ein Unikat, unvergleichlich, außergewöhnlich, nicht kopierbar, eben einmalig. Und auf Milliarden von Menschen auf der Welt gibt es keinen zweiten, der genauso ist wie du. Das musst du dir vorstellen. Ist das nicht großartig? Und wenn Gott allmächtig ist, in allem existiert, so existiert er auch in uns, in dir. Somit sind auch wir, bist auch du ein Teil Gottes und im wahrsten Sinne des Wortes göttlich. Das bedeutet aber auch, dass wir über Gott mit allem und jedem verbunden sind und nicht, wie wir uns einbilden, voneinander separiert. Dies wiederum heißt, dass alles, was wir uns, der Umwelt und anderen antun, auch eine sofortige Wirkung hat. Nichts bleibt unbemerkt und ohne Folgen. Wenn ich also dem Nachbarn sein neues Auto neide und negative Gedanken hege gegen ihn, dann neide ich es zugleich auch mir und gönne es mir selbst nicht. Denn unser Unterbewusstsein unterscheidet nicht zwischen dir und mir. Es hört nur, ich gönne dir diesen neuen Wagen nicht. Ich gönne dir den Reichtum nicht. Und es beginnt sofort mit seiner Arbeit, indem es den Reichtum und in dem Fall den neuen Wagen von uns selbst fernhält. Doch das ist längst nicht alles. Viele Menschen betrachten das Leben als einen immerwährenden, schrecklichen, ermüdenden Kampf, den sie ihrer Meinung nach niemals gewinnen können, da sie schwach und sich unbedeutend wähnen. Dazu kommt noch, dass sich viele als Opfer ihrer Gegebenheiten und ihrer Geburt ansehen. Geboren in einem armen Elternhaus, sehen sie sich als ungerecht behandelt an gegenüber denen, die in reichen Verhältnissen mit dem goldenen Löffel geboren wurden. Diese Einstellung wurde uns über Jahrhunderte von Staat und Kirche vermittelt. Der Adel unterdrückte viele Jahrhunderte das Volk, machte es zu Leibeigenen und presste sie finanziell aus, in einem Maße, dass ihnen nicht einmal das Notwendigste zum Überleben blieb. Und wenn man als armer Bürger geboren wurde, gab es so gut wie keine Chance zum gesellschaftlichen Aufstieg. Denn die Wege und Türen blieben dahin verschlossen, eine Schulbildung, wie wir sie heute bei uns kennen, gab es nicht. Um sich bilden zu können, lesen und schreiben zu lernen, zu studieren, musste man vermögend sein. Der auf diese Weise dumm gehaltene Bürger wiederum war daher auf seinen Herrn und die Oberschicht angewiesen und diesem auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Sie erließen und entschieden über die Gesetze, die in aller Regel zugunsten der Obrigkeit ausgelegt werden konnte. Wie sollte das Volk sich auch dagegen wehren? Es hatte weder früher ein Stimmrecht, noch konnten die meisten von ihnen schreiben, lesen, und die Kirche als entscheidende politische Macht tat ihr Übriges dazu, um die Menschen zu entrechten, sie klein und unbedeutend zu halten. Es gibt einen Spruch aus Indien, der sagt, der Wolf machte den Vorschlag, die Schafe unentgeltlich zu hüten. Nun muss man sich überlegen, ob man ein Wolf oder ein Schaf sein will. Die Bibel war in lateinischer Schrift verfasst, und somit hatte man gleich zwei Hürden zu überwinden, um nachzuprüfen, ob das, was einem der Klerus da verkündete, auch der Wahrheit entsprach und wortwörtlich auch so in der Bibel stand. Also zum einen musste man lesen können, eine Möglichkeit, die den meisten Menschen verschlossen war, und zum anderen musste man der lateinischen Sprache mächtig sein. War man zu all dem nicht fähig, war man darauf angewiesen, dass und vor allem wie einem der Klerus die Heilige Schrift auslegte. Wagte es jemand zu widersprechen, wurde er häufig zum Ketzer erklärt, auf dem Scheiferhaufen verbrannt, und das betraf nicht selten besonders Frauen. Und dies sollte genügen, um die anderen davor abzuschrecken, denselben Weg einzuschlagen. Die sogenannte Heilige Inquisition war ein regelrechtes Horrortribunal, das die Menschen in Europa im Mittelalter durch Folter und Mord in Angst und Schrecken versetzte. Und so machte man die Menschen über Jahrhunderte klein, gefügig, bis sie sich selbst glaubten, unbedeutend und ein Niemand zu sein. Und dazu kam noch, dass die Kirche den Menschen suggerierte, getrennt von Gott zu sein und ausschließlich über sie und den Klerus mit Gott und Jesus in Verbindung treten und kommunizieren zu können. In Wirklichkeit ging es um Macht, Machterhaltung und die Sicherheit der kirchlichen Pfründe. Die Wahrheit sieht aber völlig anders aus. Das Leben ist alles andere als ein Spiel zwischen Gut und Böse, mit Gewinnern und Verlierern, Unterdrückern und Unterdrückten. Das Leben ist das, was wir uns zugestehen. Und wir leben heute in einer Zeit, in der wir die Möglichkeit haben, uns zu bilden. Wir können lesen, wir können schreiben, wir haben ein Stimmrecht, wir haben eine Stimme. Aber nehmen wir sie wahr? Nutzen wir das? Und inwiefern nutzen wir es für uns selbst, entwickeln uns weiter, engagieren uns, um die Welt besser zu machen? Und inwiefern rufen wir nach wie vor nach dem Staat und dass der Staat es richten soll? Das ist das Fatale, was ich beobachte, dass auf der einen Seite immer geschumpfen wird auf den Staat Und die Obrigkeit? Man schimpft und sagt, sehr furchtbar, alles wird einem vorgeschrieben. Und auf der anderen Seite man nicht bereit ist, Selbstverantwortung zu übernehmen. Und auch nicht bereit ist, vor der eigenen Türe zu kehren. Wir können nicht immer nach dem Staat rufen, dass der alles regelt. Wir müssen auch Selbstinitiativen ergreifen und schauen, dass wir helfen, wo die Möglichkeit gegeben ist. Uns selbst weiterbilden. Vielleicht auch schauen, wo Menschen Hilfe brauchen, wo man Kindern helfen kann, an Bildung zu kommen, wo man anderen Menschen helfen kann, die nicht so die Möglichkeiten haben, und wieder lernen, etwas mehr gemeinschaftlich zu denken, füreinander da zu sein, als gegeneinander zu arbeiten. Das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Kirchen könnten da einen sehr großen Beitrag dazu leisten. Die sind im Moment eigentlich, Seelsorge ist gefragt wie niemals zuvor, doch manche machen das ja auch ganz gut, aber ganz viele versagen einfach auch, weil die Kirche nicht gelernt hat, Teile der Kirche bis heute nicht gelernt hat, dass sie auf den Menschen zugehen müssen und dass sie eine Dienstleistung anbieten und nicht das hohe Gericht sind, vor denen Gott und Menschen sich zu verantworten haben, und dass die Kirche zu den Menschen kommen muss und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger vor den Menschen stehen soll. Wir brauchen keine Kirche, die uns richtet, wenn wir hingefallen sind, sondern die uns den Arm reicht und uns aufhilft. Eine Kirche, die keine Kirche, die uns Vorwürfe macht, wie wir zu leben haben, so eine Kirche, die uns zu essen gibt, wenn wir hungern, und Halt gibt, wenn wir straucheln. Das ist die Kirche, die wir brauchen, und die Gemeinschaft. Und jeder von uns kann versuchen, ein bisschen gemeinschaftlicher zu denken und ein bisschen weniger egoistisch zu handeln. Also Egoismus ist ja auch gut. Ein gesunder Egoismus ist gut, durchaus. Man sollte sich immer an die erste Stelle stellen, denn wenn man das selbst nicht tut, tut das keiner. Man selber muss immer die Nummer eins sein und sich selbst lieben, denn man sagt ja in der Bibel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich möchte aber von Menschen, die sich selber hassen, nicht geliebt werden, weil wenn die sich selbst hassen, können sie mich ja nicht lieben. Und wir sollten auch lernen, uns zu vertrauen. Vertraue dir. Das ist ganz wichtig, denn du bist der Schöpfer deines Lebens und kein Opfer. Und mit jedem Gedanken erschaffen wir unsere Welt und die Welt um uns herum ständig neu. Das, was du denkst, das wirst du, und das, was wir uns zugestehen, das erhalten wir. Und das, was wir anderen wünschen, das erhalten wir selbst. Und das, was wir anderen neiden, erhalten wir auch nicht. Und wir müssen da beginnen, unseren Verstand ein bisschen zu resetten und vielleicht auch so manche Angewohnheiten mal zu überdenken und uns komplett neu aufstellen, programmieren. Und dazu gehört natürlich, dass wir als erstes beginnen, unsere überwiegend negative Gedanken zu löschen. Und solche Sprüche wie, das ist nichts für mich, das ist was für die Reichen, das kann ich mir nicht leisten, dazu bin ich zu arm, dafür bin ich nicht gebildet genug, dafür bin ich zu alt, dafür fehlen mir die Mittel, dazu bin ich nicht intelligent genug, dafür fehlt mir die Kreativität. All diese Sätze sofort aus unserem Gedanken, aus unserem Sprachschatz verbannen. Wir sollten sofort aufhören, uns mit solchen Aussagen klein zu machen. Denn niemand außer dir selbst kann dich begrenzen. Wir erhalten exakt das, woran wir glauben. Und wenn wir davon überzeugt sind, dass wir zu arm sind, uns die Mittel fehlen, um etwas zu erreichen, dann wird es auch so sein. Denn der Kosmos folgt stets ausschließlich unserem Wunsch und unserem Willen. Gott sagt ja, wenn ihr sagt, ich schaffe das nicht, sagt Gott ja. Und wenn ihr sagt, ich kann alles erreichen, sagt Gott ebenso ja. Unser Wille ist unser Himmelreich. Und als hochentwickelte Individuen, die wir sind, und als geistige Wesen geschaffen, nach dem Ebenbild Gottes, wie man in der Bibel lesen kann, ist uns auch alles möglich. Darum, worum wir bitten und wovon wir fest überzeugt sind, dass wir es erhalten, das wird auch in unser Leben treten. Ich weiß, dass es dir vielleicht schwerfällt, das zu glauben. Das ist ja auch nicht weiter verwunderlich, wenn eine Gesellschaft uns jahrhundertelang domestiziert, unterdrückt und klein gemacht hat und uns gesagt hat, dass wir niemand sind, dann hat man natürlich vielleicht auch ein angeknackstes Selbstbewusstsein. Mir war schon immer klar, dass wenn man etwas haben will, muss man es sich holen. Und wenn man mehr erreichen will und haben will als der Durchschnitt, muss man Überdurchschnittliches leisten, sei es psychisch oder physisch. Und vor allem muss man an sich arbeiten und konsequent nach höherem und besserem streben. Denn die ganze Natur strebt immer nach dem Höheren und Besseren. Denn wer darauf wartet, dass ihn andere in den Sattel hieven, der kann lange warten. Denn Pferd und Sattel muss man sich schon selbst besorgen. Ansonsten wirkliche Grenzen gab es für mich nie. Höchstens Hürden. Und um diese zu überwinden, sind wir ja hier in diesem Leben. Das ist doch der Sinn des Lebens. Und eigentlich auch der Kick, der Spaß daran, dass man versucht, das scheinbar Unmögliche zu realisieren. Der Sinn des Lebens. Auch so eine Sache. Immer wieder hört man Menschen nach dem Sinn des Lebens fragen. Was genau soll das sein, der Sinn des Lebens? Und was genau heißt Leben? So fängt schon mal an, wie definiere ich Leben? Und wie definiere ich Sinn? Also was macht für mich Sinn und was nicht? Und woran mache ich das fest? Wie genau sieht daher der Sinn des Lebens, deines Lebens aus? Darüber solltest du einmal nachdenken. Denn ich glaube, hier bereits beginnt das Problem für viele von uns Menschen. Viele von uns haben sich noch nie damit auseinandergesetzt, was dieses Leben in Wirklichkeit bedeutet. Wie es sein könnte oder sein soll, geschweige denn, wie ihr Leben momentan wirklich aussieht. Also auch die Reflexion fehlt oft. Denn immer wieder hört man Menschen sagen, das Leben sei ein Kampf. Doch auch das ist ein großer Irrtum. Unser Dasein ist kein Kampf, sondern unser Dasein ist ein großartiges Spiel, eine unvorstellbare Chance und in diesem unseren Erdendasein die einzige Chance, die wir haben. Hildegard Knef nannte das Leben in ihrem gleichnamigen Bestseller den geschenkten Gaul. Doch es stellt sich einem jeden die Frage, ob das Leben für ihn wirklich ein Geschenk darstellt oder stattdessen eine Belastung. Denn sind wir rein zufällig in dieses Projekt Leben hineingeraten oder war es eine geplante Bestimmung? Auch eine gute Frage. Und wenn dem so ist, wer hat dann eigentlich diesen Plan gemacht? Wir selbst oder ein anderer? Treiben wir etwa hilflos einem Spielball gleich im Strom des Lebens oder halten wir als Kapitän das Ruder fest in der Hand? Auch eine gute Frage. Diesen Fragen möchte ich mich auch gerne in diesem Podcast nähern und versuchen, Antworten darauf zu finden. Auch hier schicke ich vorweg, dass ich in dieser Beziehung eine klare Vorstellung vertrete. Es sich hier aber immer um natürlich meine Sicht der Dinge handelt und jedem selbstverständlich vorbehalten bleibt, eine völlig andere Meinung zu haben. Bevor wir als geistige Wesen in unsere Körper inkarniert haben, waren wir ein Teil der allwissenden Macht und verbunden mit dem großen Ganzen und wir sind es noch. Doch mit der Geburt haben wir uns von diesem Wissen mehr oder weniger gelöst, neues Bewusstsein zu erschaffen und eine körperliche Erfahrung in der Dualität zu machen. Und in unserem Leben erschaffen und schöpfen wir ständig neu, bewusst und unbewusst. Was immer wir tun, hat eine Resonanz, eine Wirkung und somit Folgen. So wie ein Apfel vom Baum fällt, so lösten wir uns vom universellen Geist, der universellen Weisheit. Und so wie der Apfel die komplette DNA des Apfelbaums in sich trägt, verfügen wir über das allgemeine Wissen. Das mag uns zwar nicht bewusst sein, aber es ist so und dennoch fühlen wir uns von Gott und dem Kosmos getrennt. Aber in Wirklichkeit sind wir eine Einheit mit allem, was da ist. Und wir haben auch Zugang zu sämtlichen Wissen, das es auf der Welt gibt. Und jeder von uns hat eine Aufgabe in diesem Leben, die er sich selbst gestellt hat, bevor er diese Bühne des Lebens betrat, mit dem Sinn, sich karmisch weiterzubilden. Und jeder ist gleich wichtig. Es ist keiner wichtiger als der andere. Auch das ist ein Irrtum. Jeder Mensch ist gleich wichtig und nur jeder hat andere Präferenzen. Und wie gesagt, jeder von uns hat eine Aufgabe in diesem Leben, die er sich selbst gestellt hat, bevor er die Bühne des Lebens betrat, mit dem Sinn, sich karmisch weiterzubilden. Wenn wir von Karma sprechen, reden wir von einem buddhistisch-spirituellen Konzept, welches besagt, dass jede unserer Handlungen, ob körperlich oder geistig, Folgen nach sich zieht. Was immer wir tun, kommt zu uns zurück. Und so häufen wir Karma an. Also der Mensch ist für sein Karma unmittelbar verantwortlich. Haben wir schlechtes Karma angehäuft, so müssen wir es wieder ausgleichen. Schaffen wir das in diesem Leben nicht, müssen wir es in einem anderen Leben erledigen. Und notfalls so oft zurückkommen auf die Erde, bis wir unser komplettes Karma bereinigt haben. Ich weiß, in unserer Gesellschaft ist das Thema Reinkarnation nach wie vor umstritten. Und das ist auch nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass die heutigen christlichen Kirchen keine Reinkarnation anerkennen, sondern den Glauben an die Auferstehung, das ewige Leben proklamieren. Denn der Glaube an die Reinkarnation sieht die Möglichkeit vor, dass der Mensch sich selbst erlösen kann. Das jedoch widerspricht im Sinne der Kirchen dem Opfer Jesu am Kreuz und Jesu als alleinigen Erlöser von den Sünden. Man geht davon aus, dass bei den Urchristen jedoch durchaus der Glaube an die Reinkarnation vertreten war. Und auch in der Bibel finden sich Hinweise auf die Reinkarnation. So warnt der Jakobsbrief 3,6 davor, dass unsere Zunge einen Brand verursachen kann, der das Rad der Geburt erneut in Bewegung setzt. Unser heutiger christlicher Glaube an die Auferstehung der Toten und die Idee der Reinkarnation des wiederholten Lebens schließen sich jedoch aus. Im Gegensatz zur buddhistischen Wahrnehmung kennt die christliche Botschaft kein Karma, das der Mensch durch eigenes Bestreben überwinden und auflösen kann und muss. Denn nach christlicher Ideologie kann der Mensch sich weder von seiner eigenen Schuld durch gute Taten erlösen, noch durch eigenes Zutun Vollkommenheit erlangen. Es gibt auch keine Veranlassung dazu. Denn der Christ vertraut darauf, dass Gott ihn mit all seinen Sünden und seiner Unvollkommenheiten annimmt und ihn davon erlöst. Nach christlicher Lehre ist der Mensch einmalig und nur in einer Einheit aus Leib und Seele denkbar. Darauf gründet sich auch die Überzeugung, dass jeder Mensch eben mit Leib und Seele zum ewigen Leben auferweckt wird. Die steht im Widerspruch zur buddhistischen Ansicht, wonach ein Teil des Menschen immer wieder in einen neuen Körper geboren werden kann. Da ich nun davon ausgehe, dass wir auf diese Erde in dieses Leben als geistige Wesen gekommen sind, die eine körperliche Erfahrung machen und alles in der Natur sowie im Kosmos nach dem Besseren, dem Vollkommenen trachtet, ist mir die buddhistische Lehre der Möglichkeit eines eigenen Strebens zur Vollkommenheit näher als die christliche Lehre in diesem Fall. Denn in ihr sind wir quasi auf die Gnade Gottes und die Hilfe der Kirche angewiesen, um Absolution zu erhalten. Welchen Sinn sollte es machen, wenn uns Gott ausgerechnet die Möglichkeit versagen sollte, Vollkommenheit aus eigener Kraft zu erlangen? Das frage ich mich. Denn schließlich hat er uns mit einem freien Willen in diese Welt kommen lassen, um unser Selbst zu erfahren in jeder Facette der Möglichkeiten. Ohne Einschränkung, ohne jegliches Eingreifen von seiner Seite. Wir sind einmalig und niemand kann das, was wir tun, auf dieselbe Art und Weise vollbringen. Niemand kann deinen Platz einnehmen und ausfüllen, der dir zugewiesen wurde. Und wir sind nicht zufällig hier auf Erden, sondern jeder von uns hat eine göttliche Bestimmung und jeder ist gleich wichtig. Eine Tatsache, welcher sich jedoch leider die meisten Menschen nicht bewusst sind. Wird der Mensch sich jedoch seiner Großartigkeit, seiner Göttlichkeit, seiner Einmaligkeit und der fantastischen Macht, sein Leben schöpferisch und vollkommen frei zu gestalten, bewusst, dann wird er sich auch seiner Verantwortung klar. Der Verantwortung gegenüber seiner Mitmenschen, der Natur, der Schöpfung, der Tiere und eben der Verantwortung, verantwortungsvollen zu handeln. Und die Verantwortung liegt im Getanen und im Ungetanen. Denn auch das, was wir nicht tun und besser tun sollten, ist genauso schlimm wie das, was wir tun und nicht tun sollten. Ob wir uns letztendlich diese Verantwortung stellen oder nicht, das obliegt allerdings immer unserer eigenen Entscheidung. Ein großes Thema, das ich noch ansprechen möchte, ist die Seele. Angst essen Seele auf, heißt ein Sprichwort aus Afrika. Wir hören immer von dieser Seele und irgendwie weiß keiner richtig, wo dieses Ding ist. Von Kindheit an hören wir von dieser großen, unbekannten Freundin, die man Seele nennt. Keiner konnte mir jedoch so richtig erklären, wo sie sitzt, wie sie aussieht und was für eine Funktion sie hat. Nicht einmal, ob es sie wirklich gibt. Ja, einen Blinddarm haben wir, den haben wir sicher. Da weiß man auch genau, wo er sitzt. Wenn der Nerv kommt, der weg, wird operiert. Und irgendwie scheint dieser, so hat man das Gefühl, und so wurde uns auch lange vermittelt, überhaupt keine richtige Funktion zu haben. Auf jeden Fall vermisst man ihn nicht mehr, wenn er raus ist. Da stellt sich einem doch die Frage, zumindest mir hat sich die Frage als Kind und Jugendlicher gestellt, wieso man ihn nicht einfach weggelassen hat. Man solle doch davon ausgehen, dass Gott weiß, was er tut. Denn allein der Gedanke, wie schrecklich es wäre, wenn Gott es nicht wüsste, am Ende noch Fehler macht, damit wäre die Frage nach seiner Perfektion wohl erledigt. Aber nehmen wir einmal an, davon gehen wir ja alle fest aus, dass Gott weiß, was er tut und unfehlbar ist. Wieso pflanzt er uns dann einen Blinddarm ohne Funktion ein, Ein Organ, das wir gar nicht brauchen, klar erkennbar, an einer fest definierten Stelle unseres Körpers, hingegen die Seele, die ja so wichtig für uns sein soll, unsichtbar an keinem festen Platz. Da muss man sich in der Tat doch fragen, ob es sie überhaupt gibt, die Seele. Mit dem Blinddarm ist es wie mit vielen anderen im richtigen Leben. Wir begegnen Menschen, die uns eine Zeit lang durchs Leben begleiten, ein Teil von uns geworden, aber in keiner Weise nützlich sind und die uns eines Tages so nerven, dass wir sie loswerden wollen. Und dann gibt es Dinge, welche wir genauso wenig brauchen wie einen Blinddarm, die wir jedoch unbedingt haben wollen, weil andere sie auch besitzen und wir denken, ohne sie keine vollwertigen Menschen zu sein. Irgendwann sind wir auch ihrer überdrüssig und befreien uns von ihnen. Also ich habe den Blinddarm jetzt ein bisschen als Metapher genommen. Ein paar Funktionen hat er sicherlich schon. Allerdings können wir eben gut ohne ihn leben. Ja, und dann gibt es aber Dinge, die wir als selbstverständlich betrachten, als gottgegeben hinnehmen, ohne uns ihrer wirklich bewusst zu werden. Wie wichtig diese für uns waren, wird oftmals erst klar, wenn wir sie verloren haben. Dazu gehören Liebe und das Verständnis einer Mutter oder eines uns nahestehenden Menschen, die selbstlose, hingebungsvolle Liebe eines Tieres, unsere Gesundheit, unsere Jugend. Antoine de Saint-Exupéry sagt in seinem Bestseller Der kleine Prinz, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Und ich denke, das ist auch der Ort, an dem die Seele sitzt, in unserem Herzen. Unsere Seele ist formlos, grenzenlos und ich stelle sie mir als Nahtstelle vor, die uns energetisch mit dem Universum, Gott, dem Kosmos und dem universellen Sein verbindet. Sie ist das einzig Wahrhaftige, einzig Beständige und für alle Zeiten andauernde Unvergängliche an uns. Unser Leben als körperliches Dasein beginnt mit der Geburt und endet mit dem Tod. Die Seele jedoch hat keinen Anfang und kein Ende. Sie ist, wenn man so will, wie das nie erlöschende olympische Feuer, dessen Flamme von einem Spiel zum nächsten getragen wird. Mit all dem Wissen über Jahrtausende und Jahrmillionen beleuchten wir durch sie das jeweils aktuelle Spiel des Lebens, das wir zu diesem Zeitpunkt spielen. Die Seele ist direkt verbunden mit all dem allmächtigen Wissen. Wir jedoch tragen in uns einen Filter, der uns nur die Informationen zukommen lässt, die wir zu diesem Zeitpunkt auch tatsächlich benötigen, verstehen und vor allem verarbeiten können. Die Seele ist jedoch auch unser Stiefkind, denn eigentlich sollte sich alles um die Seele drehen. Ich denke, es sollte im Kindergarten, in der Schule, den Universitäten, den Hochschulen eine Seelenlehre angeboten werden. Die gibt es jedoch leider nicht, vielleicht auch deshalb nicht, weil er die katholische Kirche und seit Luther auch die evangelischen Kirchen, danach die anglikanische Kirche und viele andere sich der Seelsorge angenommen haben. Doch wenn ich mir es recht überlege, hat auch seitens der Kirche mir niemand erzählt oder konnte mir zeigen, wo ich genau diese Seele finde, wo sie sich in meinem Körper befindet. Und auch was ihre Aufgabe ist und was sie mit mir, für mich tut oder ich für sie tun kann. Man sagt von Menschen mitunter, er sei eine Seele von einem Mensch, er sei eine gute Seele. Ich frage mich, ob es auch schlechte Seelen gibt. Nein, die Seele ist weder gut noch schlecht. Denn die Seele ist göttlich. Sie ist unsere direkte Verbindung zu Gott. Ein Anteil Gottes und des universellen Wissens. Sie ist formlos, grenzenlos und im Grunde die Schwingung, die uns energetisch mit dem Allmächtigen verbindet. Zu allem Übel jedoch blieb man uns nicht nur die Antwort schuldig, wo genau sich unsere Seele befindet und welchen Zweck sie für uns hat. Das Allerschlimmste ist aber, man hat auch vergessen, uns zu lehren, auf unsere Seele zu hören. Da die Seele in ihrer Natur sehr leise ist, fein, zart, sich niemals in den Vordergrund stellt oder aufdrängt, kann es sehr schnell passieren, dass wir unsere Seele überhören. Und wie mit allem im Leben ist es auch so mit der Seele, alles, was wir nicht praktizieren, verlernen wir. Ja, wir können unser Leben als eine Reise betrachten. Mit der Seele ist es so, das kann man sich auch so erklären, dass unsere Handlungen in diesem Leben durch unterschiedliche Kräfte und Wünsche beeinflusst werden. Unsere Seele folgt in diesem Leben quasi einem Lebensplan. Du kannst dir das so vorstellen, wie die Buchung einer Reise, bei der man einen Reiseplan erstellt. Irgendwie ist auch das Leben eine Reise der Seele in die Dualität. Mir ist schon bewusst, dass der ein oder andere von euch nun etwas Probleme hat mit dem Thema der Wiedergeburt. Das verstehe und akzeptiere ich auch, aber ich kann den Beweis nicht erbringen, weder dass es eine Wiedergeburt gibt, noch dass es sie nicht gibt. Dennoch möchte ich meine Auffassung hier vorstellen, denn deshalb mache ich ja diesen Podcast. Unsere Seele, bevor sie inkarniert, kennt keine Unterscheidungen Gut und Böse. Das eine ist ja quasi so recht wie das andere. Sie betrachtet Dinge, ohne sie zu bewerten, neutral. Denn die kosmische Ordnung geht weit über das von unseren Sinnen Erfassbare und Mögliche hinaus. Um also Unterschiede zu erleben, muss die Seele Körperlichkeit erfahren und inkarnieren. Hier auf der Erde kann sie Unterschiede durch Dualität erfahren. Die Seele entwickelt vor der Inkarnation einen seelischen Reiseplan, um festzulegen, was erlebt werden soll und um sicherzustellen, dass es stattfindet. Also nehmen wir einmal an, es kommt eine Seele auf diese Welt, um in diesem Leben die Erfahrung von Aufopferung, Selbstverzicht und Selbstaufgabe zu machen. Diese Seele, ob Mann oder Frau, wird das ganze Leben Menschen, Organisationen, Gegebenheiten suchen und finden, um dies zu erleben. Dieser Typus Mensch wird sich aufopfern, um seine Mitmenschen kümmern, und es ist ihm ein Bedürfnis, sich einzubringen, aufzuopfern und stets anderen zu helfen. Umgekehrt wird er immer Menschen suchen, welche die gegenteilige Resonanz ausstrahlen, sich gerne in den Mittelpunkt stellen, sich immer an die erste Stelle setzen. Nach unserem Verständnis und unseren moralischen Grundsätzen ist der Gebende die arme Seele, die von dem Nehmenden schandhaft ausgenutzt wird. Faktisch gesehen ergänzen sich beide perfekt, denn der eine könnte ohne den anderen seine gewünschte Erfahrung ja nicht machen. Es kann aber auch durchaus geschehen, dass eines Tages einer der beiden seine Erfahrungen gemacht hat und die gebende Seele es leid ist, sich unentwegt aufzuopfern und den Wunsch hat, sich nun selbst einmal an die erste Stelle zu setzen. In diesem Fall wird es dann, wenn die Gegenseite nicht gleichzeitig umschwingt, früher oder später zu einer Trennung kommen. Das heißt, wir erleben Dinge so lange, bis wir ihrer überdrüssig sind bzw. die entsprechende Erfahrung ausreichend gemacht haben in diesem Leben. Und das ist auch der Grund, warum manche Menschen nur einen Teil des Lebenswegs mit uns gehen, während andere uns ein Leben lang begleiten. Wir alle sind erfahrungssuchende Reisende auf dieser Welt. Und es steht keinem zu, über einen anderen zu richten. Jeder hat das Recht, sein Leben nach seinen Vorstellungen zu leben. Aber ein jeder muss auch die Verantwortung für sein Handeln übernehmen. Ob ihr den klassischen oder den steinigen Weg für eure Reise wählt, bleibt euch selbst überlassen. In diesem Sinne und mit diesen Worten beende ich meinen Podcast heute und ich hoffe, er hat euch gefallen. Harald Glöckler.
Eine Produktion von Audiotakes.